Es ist Abend um 8 Uhr. Willkommen bei den Leseohren. Auch heute besprechen wir ein Buch, Analaska heisst es, von Cindy Dyson. Die Leseohren, das sind heute im Studio der Robert Czerny, der Alain Moron und der Simon Fehlmann. Wir fangen gerade mal an mit einem Stück Musik.
And She Was von den Talking Heads, das ist der Titel vom nächsten Stück Musik. And She Was ist auch der Titel vom Buch, der Originaltitel im Englischen, den wir heute besprechen. Der Debütroman von der amerikanischen Schriftstellerin Cindy Dyson ist jetzt auf Deutsch erschienen mit dem Titel Analaska. Analaska ist ein Teil von der Aleutischen Inselgruppe im Süden von Alaska. Es ist eine rauche Gegend zwischen Beringmeer und Pazifischem Ozean. Der Wind schlägt einem um die Ohren, die Landschaft gestaltet sich karg und menschenfeindlich. Und ausgerechnet in dem Teil von der Welt verschlossen Brandy, die Hauptfigur von unserem Roman. Sie ist eine blonde, junge Frau, um die 30, frech, hat eine grosse Schnur und weiss sich durchs Leben zu kämpfen. Sie hat den Fischer Ted kennengelernt und entschließt sich ihm, auf Analaska zu folgen. Die südliche See mit ihrem Freund gestaltet sich sehr begierig. Man schaut, dass man möglichst schnell miteinander wieder ins Bett kommt. Und mit der Zeit richtet man sich langsam ein, tut sich ein gemeinsames Häuschen zu, sie findet einen Job als Kellnerin im berühmt-berüchtigten Elbow Room, während er als Fischer auf See geht. Doch die Insel hat es in sich. Brandy wird in der Einsamkeit auf sich zurückgeworfen. Und je länger sie in der Insel ist, oder auf der Insel ist, je mehr erfahrt sie über die Geschichte der aleutischen Ureinwohner. Die Aleuten haben sich sehr gut an die harten klimatischen Bedingungen angepasst und die Reichtümer aus dem Meer zu nutzen gewusst. Bis vor 42 Jahren die ersten Invasoren aus Russland gekommen sind und die Ureinwohner fast vollständig ausgerottet haben. Das Buch Analaska erzählt uns auch die Geschichte vom heimlichen Widerstand und von einem kleinen Kern von aleutischen Frauen. Über Generationen hinweg haben sie sich mit Jagen, Morden und anderem fürs Überleben von ihrem Volk eingesetzt. Und sie walten bis zum heutigen Tag als Richter und aber auch als Rausschmeisser über Inseln, bis eines Tages eben Brandy auftaucht. Das Buch von Cindy Dyson ist eine Mischung zwischen Krimi, Abenteuererzählung, aber keins so richtig. Vielleicht könnte man das Ganze eigentlich eher als einen Selbstfindungsroman einstufen, ohne Hang zum Pathos. Das ist genau die Stärke vom Buch. Es ist witzig, frech, schnell und am Ende vielleicht fast noch ein bisschen symbolisch. Ja, das war mal so ein bisschen die Einleitung. Ich möchte vielleicht gerade einhaken, wie ist es euch gegangen beim Lesen?
Ja, das fängt mit einem Donnerschlag an. Wirklich gewaltige, mit der gewaltigen Naturbeschreibung von dem längsten Archipel, von den Inseln, von den Naturgewalten und verweist nachher auf das Innere, wie dort jemand ankommt und wie das Innere verändert. Und ich habe total begeistert dir das SMS geschickt. Und sagt sich atemberaubend. Im Laufe des Buches kann man dann auch ein bisschen Atem schöpfen. Aber es ist doch ein sehr gutes Buch mit dem einen oder anderen Haar in der Suppe.
Also, so viel Haar in der Suppe habe ich nicht gefunden. Bis aufs letzte Kapitel muss ich sagen, ein super Buch. Spannend, mit zwei verschiedenen Erzählstilen, Schreibstilen, die schön ineinander reingeflochten sind. Ich bin als tief beeindruckt gewesen, habe das Buch kaum mehr aus der Hand gelegt und von Anfang bis zum Schluss in einem Schnitt durchgelesen.
Es ist als Frauenbuch.
Genau, vielleicht ist es endlich mal wieder nötig gewesen, dass wir das gutes Buch lesen.
Gut, ja, das mit dem Haar in der Suppe, das hat natürlich schon was, also kommen wir sicher nochmal drauf. Nein, für mich hat es auch sehr, sehr, sehr gute Wahl von Robert Czerny. Hat eigentlich alles, was für mich gutes Buch ausmacht, einen interessanten geografischen Background mit dieser Inselkette da zwischen Nordamerika und Asien. Auch sehr einen brisanten historischen Hintergrund, die ganze Geschichte natürlich. Und da kann man das Buch lesen und man kann auf Wikipedia ein bisschen recherchieren und kann sich Informationen kann man sammeln und das hilft dann auch das Buch zu verstehen und macht das Ganze noch interessanter. Und dann ist es natürlich auch sehr, sehr gut geschrieben. Und wir bespiegeln natürlich auch so ein bisschen das raue Gehabe und die Fischerkultur und etc. etc. Also, sehr ein gutes Buch.
Ich möchte jetzt da gerade noch einwenden. Ich finde, es ist jetzt eben gerade mal wieder ein Buch, wo man nicht muss auf Wikipedia sich schlau machen, damit man das Buch versteht. Also es ist so weit selbsterklärend und gibt so weit Rückblick, Einblick auf die Geschichte von diesen Aleuten, dass man einfach mal geniessen kann beim Lesen und nicht die ganze Zeit denkt, oh Gott, das verstehe ich wieder nicht, muss ich nachlesen, was ich wieder meine.
Eben die Informationen von der Inselkette, das sind etwa 20 Zeilen lang, oder? Und im Buch kommt man erheblich mehr mit darüber.
Eben, man kommt sehr viel mit über das Klima, über das Aussehen, wie man über die Menschen auch. Also dort leben natürlich verschiedenste Menschen, vorwiegend Fischer, komische Gestalten, Ureinwohner, Mischling. Die Inselkette hat eine sehr bewegte Geschichte, das heisst, die Russen sind eben vor 250 Jahren haben das erobert. Nach den Russen haben die Amerikaner in Alaska für 17 Millionen abgekauft. Was habt ihr für einen Eindruck von diesen Menschen, oder wo man dort begegnet? Also was fällt euch da gerade mal Figur
ja, auf? Wilde Westen natürlich, oder? Es ist wirklich so ein bisschen harte Männer, junge, wilde, outlaws, viel Alkohol, überbordend, viel Geld im Sack und das schnell wieder ausgeben wollen, ein paar taffe Frauen, zum Teil leichte Mädchen, also wirklich so ein bisschen Wilde Westen, oder?
Ja, aber nicht nur Wilde Westen aus der romantischen Sicht, sondern auch so das Elend von der Indianerreservat ist mir häufig in den Sinn gekommen. Da hat man irgendwie ein Volk, wo fast nicht mehr in der Lage ist, die sind vergessen worden von der Geschichte. Man hat sie so ein bisschen parkiert und sie sind dort und sie sind eigentlich so wenig, dass schon fast inzüchtige Verhältnisse herrschen und der Alkohol, wo einfach wie in den steten Tropfen noch der letzte Funke Zukunft und Zuversicht quasi aushöhlt.
Also ich bin erstens mal nicht der Meinung, dass sie vergessen worden sind. Sie sind nämlich systematisch von den Russen ausgerottet worden, die Aleuten. Und mittlerweile gibt es ja nur noch ein paar Tausend. Und die meisten Leute, die dort mittlerweile wohnen, sind zugewandert. Also nicht vergessen worden, sondern sehr wohl bewusst ausgerottet worden. Wir haben die Existenzgrundlage genommen. Und das andere, es ist übrigens auf Wikipedia sehr gut dokumentiert im englischen Teil, wo viel, viel umfangreicher ist als in der Schweiz. Also, nochmal, als Ergänzung. Was haben die gewusst von deren Insel, bevor sie das Buch in die Hand genommen haben? Relativ wenig, oder? Also, wir hätten mal eine Karte können anschauen und schauen, wo das ist. Und ich denke, es ist schon auch relevant, oder? Weil man liest etwas über die Japaner, man liest etwas über die Russen. Und es ist einem viel bewusster, wo das Ganze liegt, wenn man dann die ganze Karte hat. Und kann sich das auch vorstellen, dass das eben relativ nahe ist.
Es ist eine ganz interessante Mischung zwischen dieser Wahnsinnsnatur. Der Eva ist so gegangen, sagt, das ist der Ort, wo ich nie her möchte. Ich habe der Anleihung gefunden, dort möchte ich mir mal her auf einer Klippe stehen, den Wind und die Naturgewalt spüren. Gleichzeitig, dass die Geschichte, die noch so präsent ist, zum Teil das Elend, zum Teil auch noch die Faszination von dem Wilden, aber auch gleich zu sehen, also die Typen, die dort sind, also es ist alles andere als
ja. Und eben, jetzt haben wir so ein bisschen das Bild vor Augen von einer rauchen Gegend, von suchenden Typen. Das ist eigentlich auch nicht so anmächtig, um dort hingehen. Also, sagen wir als junge Frau mit 30, mit sagen wir Lebensplan und die Hauptfigur Brandy, die entschließt sich ja, auf so eine Insel zu gehen und reist ihrem Typ nach. Wieso? Also was ist der wirkliche Beweggrund? Oder wieso denken die, dass ihrem Typ jetzt da nachreist, das Ende von der Welt? Und was hat sie für Vorstellung im Kopf?
Ich denke, es gibt eben keinen Plan. Und das ist der Plan. Also sie hat keinen Plan, dass es ihrem Leben soll werden. Sie hat keine grosse, ehrgeizige Projekte, die noch anstehen, die sie verfolgen will. Sie lässt sich treiben. Und die Männer, die ihr über den Weg laufen, die geben ihrem Trieb oder ihrem Leben wieder mal eine Richtung. Und der Typ, das ist jetzt halt per Zufall ein Fischer, und der fragt sie, ob sie mitkommt auf die Insel, wie sie die Insel nicht kennt, wie sie gar noch nie so weit oben im Norden war. Geht sie mit, sie hat da nichts zu verlieren, sie hat alles ihr Hab und Gut hat in zwei Säckplatz, in zwei Taschen. Sie ist extrem frei, sie ist extrem unabhängig. Und sie sucht ja eigentlich noch nach sich selber. Also ich denke, es ist auch ein Stück wie ein Entwicklungsroman.
Genau, und das ist ja wunderschön, die Eingangsszene, wie das angedeutet wird, oder? Einfach am Ende von der Welt, wo die Natur dauernd am Schaffen ist, oder? Und dauernd schleift und so. Und wie das so angetönt ist, dass das eine Gegend ist, wo der Mensch nachhaltig in kurzer Zeit verändern, oder? Mit dem Wissen fährt die Geschichte an. Und sie kommt nachher eben auf dem Schiff, wie sie da wie eine Flasche die Insel hertrieben, oder? Ja, Wahnsinnsanfang.
Ja, und ich glaube nicht, dass die Gegend so unattraktiv ist. Ich meine, es gibt wenig Ablenkung, es gibt wahrscheinlich kein Kino dort, es gibt ein Beiz. Man ist auf sich selber zurückgeworfen und das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht so im Laufe des Lebens, muss sich mit sich selber auseinandersetzen. Einsamkeit und anscheinend sind ja die Typen dort begehrenswert. Also die Fischer, die vielleicht auch so ein bisschen die Macho-Kultur hat für die Frau jetzt da eine sehr grosse Anziehung.
Aber man muss sich Brandy jetzt schon so vorstellen, sie kommt auf das Analeske wie so eine... Sie ist eigentlich ein Fremdkörper dort. Also nein, sie passt so nicht dort rein als mit ihrem städtischen Hintergrund, mit ihren... Sie kommt dort mit hohen Schuhen an und überhaupt, und es gibt gar keine richtige Strasse, sondern eher es wird sehr viel von Strassen mit ihren Schlaglöchern geschrieben. Und was aber jetzt spannend ist an dieser Figur, das ist, sie ist eine sehr starke, neugierige, interessierte Frau. Wie passt das alles zusammen?
Also ich würde sagen, sie passt eigentlich recht gut dort rein. Oder? Das ist eine, die in vielen Bars ist. Die sauft, die sehr schlagfertig ist, die den Rauchentypen zurückgeben kann, die dort servieren kann. In einem von den berühmt-berüchtigsten, man kann es auch im Internet nachschauen, berühmt-berüchtigsten
Tänzen
und so. Also sie ist so wie eine Wild-West-Lady, oder? Und das man sieht die beiden Seiten. Einerseits gegen aussen ist man denkt, was noch, wow, die Frau, oder? Hübsch und schlagfertig und ist umwerfend. Und aber was man mitbekommt, ist, dass innen sieht es ja ganz anders aus.
Also ich bin nicht gleich gemein. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie dort hineinpasst. Sie kann sich ja gegen die, die in der Beiz sind, ständig betatscht, schwer abgrenzen. Sie hat ganz am Schluss auch so eine Situation, wo sie da praktisch vergewaltigt wird. Ich glaube nicht, dass sie dort hinein. Vom Typ her, sie kann sich wahrscheinlich schlecht durchsetzen.
Also sie passt so, wie sie bis jetzt gelebt hat, passt sie rein, aber so ist sie, sie lebt eigentlich also in ihrem inneren Wesen. Das kommt dann für ihrem inneren Wesen, im lebt sie vorbei und das merkt sie nachher am Schluss von diesem Buch sehr deutlich und probiert dort da etwas sich zu verändern, oder?
Ja, ich denke auch, ihren Charakter als Einzelgänger, als allein sich ja nicht irgendwo mit irgendetwas binden, ist sie eigentlich ja gut dort. Also auf dieser rauchen Insel.
Sie ist, also jetzt mal festhalten, sie ist alles andere als ein Einzelgänger. Sie braucht einen Typ, um überhaupt irgendein Existenz Gefühl zu haben. Erst nach dem ganzen Inselgeschicht findet sie zu einer Selbstständigkeit, aber vorher ist sie sowas von unselbstständig.
Aber sie ist absolut nicht bereit, sich zu binden oder irgendwie an eine Zukunft zu denken. Sie will nicht, sie will keine Liebe, sie will Sex, sie will jemanden, der da ist und sie bewundert. Punkt. Und aber das ist irgendjemand, ein absolut Wurscht, wer das ist. Dass es jetzt per Zufall über längere Zeit der gleiche Mann ist einfach aus praktischen Gründen. Aber es geht nicht um Liebe, es geht nicht um tiefe Gefühle.
Aber es ist ja also wirklich eine schwache Persönlichkeit. Sie geht ja nach Unalaska, ohne zu überlegen, wieso. Sie folgt einfach an einem Typ. Also das, ich sehe nicht, was das kann stark sein. Sie ist für mich auch nicht eine Einzelgängerin, überhaupt nicht, im Gegenteil. Sie kommt einfach in die Situation rein, wo sie sich mit dem muss befassen. Aber sie hängt ja an dem Typ und sie lässt sich treiben. Sie lässt sich treiben von allen Strömungen.
Genau, und sie kann sich nicht abgrenzen gegenüber den anderen, die etwas von ihr wollen. Sie lässt sich einfach so auf das hinein und macht sich relativ wenig Gedanken.
Also sie tue ich eher so ein bisschen als schwache, hilflose und unselbstständige Persönlichkeit, sehe ich sie.
Wenn es so ein bisschen über die Tiefenpsychologie ist, kann man vielleicht schnell etwas über die Geschichte sagen. Oder? Mhm. Das ist eigentlich so, dass ihre Mutter ist doch wirklich ein Luder, das wird so beschrieben. Das ist eine blonde, auftakelte Frau, die sich ein Typ nach dem anderen angelt und relativ skrupellos und kalt. Ihr Vater ist ein totaler Liebe, ein Intellektueller, ein Schwacher, einer, der furchtbar in die Frau verliebt ist und der total demütigend vor ihr wird. Und schlussendlich eben er als Alkoholiker stirbt, oder? Und sie hat ja, Der Vater tut sie sehr im Geistigen fördern und sie will dann gut sein für den Vater und diese Seite. Ich denke, sie ist dort sehr verwandt mit ihrem Vater. Da ist aber einer, was sie mit 14 ist, passiert eine Szene, wo er nachher auch geht und wo er aus ihrem Leben verschwindet und wo sie die Seite total aufgibt und ein Beispiel von der Mutter folgt, wo sie einfach auf den Weg zwingt, oder? Und und schlussendlich dann einfach genau gleiche Werte wie ihre Mutter, aber es entspricht ihr eigentlich in gar nicht, oder?
Ja, also weder noch, sie landet irgendwo in der Mitte lebt entweder das eine oder das andere und ist gleichzeitig abgestoßen von beiden älteren Teilen. Also so wie sie nie die absolute bedingungslose Liebe und Zuneigung von ihren Eltern bekommen hat, genauso kann sie dem auch nicht nacheifern. Also ich denke, sie ist wirklich an einem absoluten Wendepunkt, wo sie sich für einen eigenen Weg entscheidet. Also darum ist das für mich, ich finde, sie ist eine sehr starke Person. Sie ist sich dem Zwiespalt, dem Zwist bewusst.
Also, sie ist total hilflos.
Ich sehe überhaupt keine Stärke in ihr. Was sie macht, der Beizerjob, der überfordert sie komplett. Also, sie hat wirklich Lampen in dieser Beiz. Und dann, das andere ist die Geschichte mit diesen Frauen, die ganze historische Geschichte. Dort überfordert sie sich auch. Dort hat sie am Schluss Lampen mit diesen Frauen. Sie hat Lampen mit ihrem Typ. Eigentlich alles, was sie macht, überall, wo sie hingeht, hat sie Lampen. Und dann wohnt sie alleine in dem Häusli. Dort kommt sie auch nicht wirklich zu Schlag, geht immer zu der Nachbarin. Also, sie wird auf die Insel geschwemmt und ist eigentlich total dem, was dort passiert, ausgeliefert. Und ich sehe sie überhaupt nicht. Stärke in ihrer Persönlichkeit.
Es ist so typisch, wir sehen da so Personen, die enorm selbstsicher wirken, aber irgendwo drinnen der Wurm ist, oder? Und die Selbstsicherheit ist auch nicht alles nur erfunden, aber der Wurm, der ist drinnen und der ist gehörig und wenn sie den nicht löst, bleibt sie einfach ein Mensch ohne Fundament, oder? Und das geht um das Fundament.
Punkt ist, sie hat ein enormes Potenzial und macht eigentlich in diesem Buch eine Entwicklung durch. Und es ist ein Entwicklungsroman. Sie macht also einen Riesensprung von dort, wo sie ankommt und dort, wo sie wieder geht, macht sie einen Riesensprung. Und vielleicht wollen wir das noch so ein bisschen gründen. Also vielleicht wollen wir so ein bisschen weitergehen, irgendwie was sie dort macht als Kellnerin, Elbow Room, nächstes Stichwort. Also ich würd jetzt noch Klammer machen zu dieser Bemerkung, und zwar die Entwicklung, sie lässt sich ganz am Schluss auf einen Typ ein, wo sie dann brutal ausnützt und sie weiss sich nicht zu wehren in dieser Situation. Sie findet einerseits attraktiv und begehrlich, dass jetzt so ein starker Typ irgendwie sie wieder anhimmelt und so. Und sie kommt ja in eine Situation, wo sie sich am Schluss auch nicht mehr selber draufsetzen kann, sondern es muss dann ein anderer kommen und ihren Arsch retten. Und für mich, wo ist die Entwicklung? Die Szene am Schluss ist für mich nicht ein Symbol von einer Entwicklung, die sie durchgemacht hat.
Aber es ist der Kippschalter. Es geht um den Kippschalter, wo sie stellt fest, ich lasse mich treiben, sie ist fest, mein Selbstwertgefühl ist nur an die Beziehung mit Männern gekoppelt. Und es geht darum, dass der Kippschalter gekippt wird. Und sie das Gefühl hat, nein, ich soll das selber in die Hände nehmen. Und es wird am Schluss, gibt es dann nachher 15 Jahre später, und er merkt man so die Entwicklung, es ist halt im Leben eher kleine Schritte, oder? Und die Entwicklung geht nicht von 0 auf 100,
eben, oder? Also,
aber es ist schon.
Vielleicht mal vorgegriffen, am Ende vom Buch hat sie ja wieder die Möglichkeit gehabt, mit einem schönen Surfer irgendwie in eine warme Gegend zu gehen und einfach wieder weiterzuziehen, sich wieder weiter zu schwimmen lassen. Und sie entscheidet sich dort wirklich bewusst dagegen. Das ist schon eine sehr bewusste Handlung dort. Und ich denke, dass der Aufenthalt auf dieser Insel ihr schon sehr viel Klarsicht oder Weitsicht gegeben hat, ein Stück weit. Also aber für mich ganz klar
Entwicklung. Es klingt sehr realistisch, oder wie man das bei sich kennt. Also eben von 3 Monaten auf einer Insel, da wird Roberto nicht total verändert zurückkommen. Aber es kann etwas in dir passieren und etwas, was in dir innen brodelt, kann plötzlich Gestalt annehmen, oder? Und das kann ganz ein entscheidender Punkt sein in deinem Leben, rückblickend, oder?
Ja, ich denke, wir hören mal ein Stück Musik, oder?
Wir sind zurück in der Sendung Leseohr. Wir besprechen Analaska von der Cindy Dyson. Entwicklungsroman, ja oder nein, sind wir stehen geblieben. Junge Frau, am Ende der Welt reist mir einen Typ an, Kellnerin, kämpft sich durchs Leben durch. Wir sind angelangt. Sie wohnen jetzt dort, sie schafft als Kellner im Elbow Room. Wie muss man sich den Elbow Room vorstellen, Simon?
Ja, das ist eine sehr verrauchte Alkohol, dunstgeschwängerte Raum mit, sagen wir, 95% Männer, die mindestens schon 2 Promille Intus haben. Und sie schreibt hier, es ist ein Raum, wo man so die Grenzerfahrungen kann machen kann. Aber mit Grenzerfahrung ist einfach auch eine Salschlägerei und Blut fließt. Gewähnt, also wirklich sehr verrucht. Es gibt das eben, jetzt sind wir schon zum 5. Mal im Internet, jetzt fällt es wirklich auf, aber es gibt das herrliches Bild, wo man das so, also die bärtigen Typen, zum Teil jungen Typen, betrunkenen Typen sieht, also eine richtige Höhle.
Und sie, also, was mir dann so aufgefallen ist, dass sie beschreibt sich dann auch dort wieder, also ich komme jetzt wieder mit dem Fremdkörper, sie ist eine blonde Frau und faltet ihn einfach auf. Gut, sie sieht höchstwahrscheinlich einfach extrem attraktiv aus, aber dort hat vom auch zu 80% Eingeborene oder Mischling zwischen Russen, wie spielt das dort zusammen? Also was ist da die Stimmung von der Eingeborenen oder wie funktioniert das? Muss man sich das vorstellen, dass alles Alkohol trinken die Indianer oder
ich glaube nicht, dass unbedingt so das Urvolk von den Aleuten ist, sondern mehr so die haben halt dort geschafft, Fischer, Leute, die dort so ein bisschen in dem Business sind und das sind wahrscheinlich viel nicht Eingeborene. Ja. Es kommt einem so rein, als ist sie so die einzig wirklich attraktiv und begehrenswerte Frau in dem Kaff und wird natürlich dementsprechend auch angemacht und ständig betatscht, wenn sie da durch die Reihe durchläuft und das artet ja einmal ziemlich massiv aus, wo sie sich dann auch mit einer Bierflasche muss da wehren. Aber sie ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen ein Fremdkörper dort und ist sich dieser Situation aber sehr wohl bewusst, ist aber so wie auch ausgeliefert. Also sie findet lang nicht das Rezept, zum Beispiel, wie sie gegen die Anmachung und die aggressive Anmachung kann angehen. Sie findet einfach kein Mittel dagegen und ist natürlich dort masslos überfordert.
Zu einem von diesen von ihren Jobs, also am Abend, wenn man dann irgendwie die Leute so rausschmeißt, dann gibt's noch den WC-Job, Eva.
Ja. Der WC-Job heisst Begehr. Es gibt eine einheimische, die Liz, die kommt, ich nehme an, bei dir reden wir dann noch, die lässt sich also konstant Abend für Abend volllaufen in dem Elbow Room und verzieht sich dann so kurz vor dem Schluss aufs WC, wo sie dann bewusstlos zusammenbricht in einer Lache aus eigenem Erbrochenem und Pisse und muss heimverfrachtet werden. Meistens schafft sie es nicht mehr allein, also nein, sie schafft es nie allein. Meistens muss man ein Taxi holen oder irgendjemand anderes fährt sie netterweise heim. Dort ist übrigens noch sehr erstaunlich, wie der Zusammenhalt ist unter den Einheimischen von dieser Insel. Also die Aleuten, die sind so viele Probleme, jeder Einzelne hat, aber als Volk heben sie zusammen. Also es wird nicht einfach die Liste dort liegen gelassen, so, zum, dass sie es jetzt halt mal lernt, sondern es ist ganz klar, die wird heimgebracht. Jeden Abend. Egal in welchem Zustand das sie ist.
Und, da gibt's also die erste Begegnung mit, von unserer Hauptfigur, von der Brandy, mit einem Kriminalroman, oder mit der Geschichte von dieser Insel. Also sie entdeckt ja irgendwelche Graffitis vom WC und sie ist total begeisterte Graffiti oder Sprüchsammlerin von irgendwelchen öffentlichen Toiletten und entdeckt dort auch gewisse Sprüche von der Liz. Und sie wird so ein bisschen interessiert langsam, fängt sich so ein bisschen an interessieren für die Kultur von dieser Insel, von den Aleuten, von den Ureinwohnern. Und das ist eigentlich der zweite Strang vom Buch. Und jetzt müssen wir vielleicht wieder von vorne anfangen. Wie fängt denn die ganze Geschichte an? Also der zweite Strang von diesen starken Frauen, würde ich jetzt mal sagen. Was ist die Geschichte dahinter? Oder?
Also es ist Geschichte von der Kolonisation, es ist Geschichte vom beinahe Untergang von dieser Kultur, von brutalst, wie man das so aus anderen Ländern kennt, aber der glaube ich sonst brutal. Von einer Vernichtung, von einem Genozid, kann man eigentlich sagen, an dieser Kultur. Und am Anfang, wo das anfängt, ist der erste Punkt ist also 1764, wo die russischen Pelzjäger und dort herkommen und nachher die Aleuten Volksaufstand machen und die werden nachher brutal gejagt und verfolgt und die Männer werden versklavt und die Vorräte werden genommen und die Frauen sind dann mit ihren Kindern allein in diesen Dörfern und sie am Verhungern.
Man muss sich das Volk vorstellen als ein Ureinwohnervolk. Das hat Ritual, Männer gehen jagen, Frauen schauen, dass das im Dorf klappt und jetzt kommen da die Russen, fangen an, das Gebiet besetzen, Leute versklaven und alles geht durcheinander. Und zum Beispiel ein Grundsatz ist, dass die Frauen nicht haben dürfen jagen. Sie haben nicht einmal dürfen die Jagdinstrumente anlangen. Und das hat eben durch die Invasion von der Russen eigentlich zu einem riesen Problem geführt. Also, das heisst, das Volk eigentlich am Verhungern war, weil einfach niemand mehr hätte können jagen, weil alle Männer sind irgendwo auf der Sklave gewesen. Und dann entscheidet sich einfach so eine Frauengruppe von drei Frauen, das Tabu zu brechen. Und entscheidet sich, auf die Jagd zu gehen. Und das Ritual besteht darin, dass man sich Leichenfett von den Urahnen einstreicht und dann auf die Jagd geht und das bringt einem quasi Glück. Wie muss man den Ritual oder den Tabubruch sehen? Also, das
hat natürlich pragmatische Gründe. Also, sie haben natürlich keine andere Wahl gehabt. Aber durch den Einfall von der Russen ist das ganze System, wo ja vorher jahrhundertelang gut funktioniert hat, durcheinander geraten. Also, von den Männern sind ein bisschen von ihrer Pflicht und Verantwortlichkeit abgerutscht. Also, es hat ihn ja in brutalen Alkoholismus hat das ausgeartet. Und dann natürlich den Frauen müssen zwanghaft Rollen übernehmen, wo innerhalb von der Tradition und vom Volk her und von der Ritual und nicht zustehen. Und sie brechen dann das und das ist dann so ein bisschen, das wird dann so über Jahrhunderte wird dann das gebrochen, jeweils von den Frauen und wird dann das auch von Frau zu Frau weitergehen.
Und das ist jetzt sehr mystisch beschrieben, oder? Weil man sagt ja, die Kraft, gerade bei den Jägern, oder die Buchstabmeister, Kraft, und die Kraft, die verlässt der Körper nicht, wenn er stirbt, und die ist irgendwie noch da, und darum hat man die mumifiziert, und dann für wichtige und gefährliche Sachen, wenn er eben das Fett eingeschmiert und gegessen oder sich einverliebt, wird wieder die Kraft, oder? Und das wird so sehr, gewaltig und mystisch und man hat wirklich das Gefühl, die Frauen haben nachher, also die fühlen sich nachher, die spüren das physisch, oder, nachher, dass mit ihnen da etwas passiert und dass jetzt die Kraft in innen ist, oder, und das fängt dann mit der Nahrung an und wird, und in Fortsetzung kommen dann nachher jetzt wiederholt, immer wieder um Morden, oder.
Aber sie tragen auch ein Stück weit so einen Schaden davon, also sie, sobald mal so eine Frau quasi als Jägerin oder als Wächterin, ich würde sie fast so als Wächterin von dem Volk irgendwie darstellen, worden ist, das ist einfach gar nicht mehr so ein Teil von der Gemeinschaft.
Also ja, sie wählt so ein bisschen das Aussenseitertum um von außen. Also sie nehmen sich selber ein Stück weit aus der Gesellschaft raus, sie werden dann auch häufig als kauzig angeschaut, sie leben meistens auch lang. Sie haben auch selber erweiterte Wahrnehmungen, sie hören besser, sie sehen besser, sie schmücken besser als vorher. Und sie werden zunehmend auch verwirrter. Sie reden dann zum Teil Sachen, wo die Gemeinschaft nicht mehr versteht und sie entscheiden sich für einen Schritt zum Wohl von der Allgemeinheit. Also es hat so etwas mit einem Märtyrertum zu tun.
Und da bin ich der Kenntnis, die Preis, das siehst du schon in der Bibel, oder? Ja, Eva vom Öpfel ist, das hat ihren Preis, oder? Man wird sich Sachen bewusst, das ist sehr ein schmerzvoller Prozess, oder? Das hat mir ganz viel so mythologische Sachen, ja. Dass die Medizinmänner, das hat ihren Preis, oder? Oder schon die Wahnsinnigen, sie hat zum Teil auch unter dem Griechenland, wie die griechischen Sagen, die Wahnsinnigen haben oft so übernatürliche Kräfte, und das ist der Preis, was nicht der Wahnsinn.
Ich denke, es ist auch kein Zufall, dass es Frauen sind, oder? Es geht ja meistens so weit, bis eine Frau ein Kind verloren hat. Also bis man tatsächlich ein Kind, das man auf die Welt gebracht hat, genährt hat, aufgezogen hat, muss sterben, bis die Frauen sich zu diesen Schritten entscheiden. Also es ist ja nicht so, dass die einfach alle kriminelles Potenzial in sich haben, wo nur darauf warten, bis es einen gescheiten Grund gibt, um mal einen Mord zu begehen. Sondern es ist eine riesige Überwindung. Also sie haben die ethischen Grenzen sehr wohl. und überschreitet die erst in dem Moment, wo ganz klar das Überleben von der Gemeinschaft davon abhängt, ob sie sich jetzt quasi strafbar machen, die moralische Grenze überschreitet oder nicht. Und das ist der Beweggrund.
Wie habt ihr das erlebt? Also ist das eben, sind die Sozialarbeiterinnen dort, die ihre Kinder wegnehmen?
Eben, das wollte ich sagen. Es bleibt dann nicht beim Jagen, also es bleibt dann nicht dabei, dass man einfach die Waffen ausgrabt von den Männern und geht jagen und das Essen organisieren für das Volk, sondern es geht dann so weiter. Die nächste Generation hat dann den Schaman, also das ist zum Beispiel einfach ein Beispiel, der Schaman, der im Dorf ist, ist gegen die Impfung. Und all die Krankheiten, die eingeschleppt worden sind von den Russen, drohen natürlich das Volk wieder auszurotten. Und die einzige gescheite Lösung für sie, und selbstverständlich auch sonst, ist, den Schaman zu töten, damit man die Kinder kann impfen kann. Und das machen sie dann auch. Also sie betreiben ganz klar Selbstjustiz und finden, wir haben quasi die Weitsicht, und wir entscheiden, das ist eigentlich besser das ganze Volk.
Also ich bin nicht der Meinung, dass es Selbstjustiz ist. Also es gibt ja gar keine Justiz dort. Also,
aber wieso können Sie das entscheiden? Also das ist so wie, die Frage muss man sich ja schon stellen. Wieso haben Sie die Weitsicht?
Hat der Gott Ihnen die gegeben?
Nein, aber gut, wir leben jetzt in einem demokratischen Land und unsere Richter sind gewählt. Aber ich denke, zu dieser Zeit haben wahrscheinlich viel so ein bisschen die Funktion übernommen, Medizinmänner, Leute, die so ein bisschen aufgrund von ihrem Status oder von ihrer Vergangenheit hineingeboren worden sind. Das sind dann Leute, das ist ja nicht schlecht gewesen, die haben oft, sind für eine Ordnung eingestanden, für eine Gesellschaftsordnung und haben dann auch Leute sanktioniert oder gebrochen haben. Oder, das ist ja schon klar, du musst den schlechten Einfluss, wo das Volk wird zerstören oder wo wird die Lebensgrundlage wegnehmen, wie zum Beispiel die Alkoholschmuggler, dass da musst du einen Riegel ziehen. Und das ist ja noch ganz gang und gäbe gewesen, dass man in den letzten 240 Jahren halt Leute aufgehängt hat, verschossen hat, Todesstrafe. Aber ich glaube nicht, dass es Selbstjustiz ist, weil Selbstjustiz heisst, es gibt eine Justiz und es gibt andere, die sich einen Deuter umscheren und selber versuchen, etwas durchzusetzen. Was sie eigentlich machen, ist ein Stück weit, auch wenn es hart erscheint, legitim und letztendlich entspricht Justiz von so einem Volk.
Aber das ist spannend. Also das ist natürlich der Zeitstrahl von 200 Jahren. Ist natürlich sehr spannend, weil bis 200 Jahre zurückliegt, denkt man, wir stellen es immer bei einer Mordrechtsfrage, oder? Das ist klar. Vor 200 Jahren, das ist lang, lang her gewesen. Und es ist ganz eine andere Zeit gewesen, und viel brutalere Zeit. Aber je näher das kommt, umso mehr stellt sich hier natürlich die Frage, oder? Und am Schluss liegt zum Beispiel Trunkenbold, weiß nicht, vielleicht 30-jährige Trunkenbold, wo einfach mal seine Frau verschlagen wird, ermordet, oder? Und dort kommt man dann schon innerlich sehr in Zweifel. Aber ich glaube, es ist nicht das Thema vom Buch.
So gross sind die Zweifel auch nicht. Selbst beim letzten Mord hat mehrfach wiederholt seine Frau so weit vermöbelt, dass dort das Kind in ein Heim geschickt worden sind, weil die Sicherheit der Kinder nicht mehr gewährleistet
ist. Und eine junge Sozialarbeiterin, die im Glauben von dieser Zeit, also wie die Kinder der Landstrasse, oder die Kinder wegnimmt und so, und die wird ermordet. Also, es gäbe hier in der Schweiz auch viele Leute, die denken, die könnte man nicht ermorden, oder? Aber ich bin der Meinung, dass man das nicht darf.
Aber gut, die grosse Diskussion ist ja wahrscheinlich die Werte Hitler, also zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, Theologen zum Beispiel, Leute, die eigentlich gegen Gewalt eingestanden sind, für Ethik, die sind ja dann auch, also in der Mitte der 40er Jahre, sind an den Standpunkt angekommen, wo sie gesagt haben, den Typ müssen wir ermorden, also da müssen wir ein Attentat planen, oder den müssen wir wegbringen, einfach zum Schutz von der Gesellschaft und zum weiteren Mord auch und zum ein weiteres Desaster zu verhindern, auch wenn es nicht ethisch ist, jemanden umzubringen, aber es ist gleich, eben im Fall jetzt von dem Nikolas, wo sie umgebracht haben, wo seine Frau abgeschlagen hat, bei dem kann man davon ausgehen, wenn sie ihn nicht gestoppt hätten, hätte er auch seine Frau wahrscheinlich vermöbelt, und zwar bis sie gestorben wäre.
Aber klar, aber heute ist es so, das Gewaltmonopol ist beim Staat und das wird von der Mehrheit der Bevölkerung gedreht. Also du, Anne, darfst jetzt nicht, wenn du das Gefühl hast, jemandem, der hat dann müssen wir jetzt umbringen, darf es nicht mehr umbringen, oder? Und das finde ich recht. Aber ich glaube, schlussendlich wird die Schuldfrage gar nicht gross gestellt. Das ist schon noch erstaunlich, oder? Es geht gar
nein,
nicht
gross nein, in die also Frage, oder? Man ist im Buch immer so ein bisschen auf der Seite der Frauen. Also man findet eigentlich, sie machen es ja schon richtig. Und sie machen es ja auch richtig. Sie tun ja nicht einfach wahllos irgendwelche Männer, die sich ein bisschen unflätig benehmen, irgendwie um die Ecke bringen. Das machen sie ja nicht. Sondern es ist ja wirklich eine recht bewusste Handlung, also wird zumindest so dargestellt. Eben, sich mal ein Stück Musik und
Ja, ich würde sagen, ich lasse ein bisschen Musik.
Wir sind zurück in der Diskussion. Leseohr. Mit dem Buch Analeska von der Cindy Dyson. Wir haben schon verschiedenste Stränge vom Buch verfolgt und kommen langsam so ein bisschen zum Punkt, wo sich alle Stränge zusammenkommen. Auf der einen Seite haben wir Geschichte von den Aleuten, von drei von Frauen, die immer für das Volk eingestanden sind, für das Volk gejagt haben, auch gemordet, alles unternommen haben, dass das aleutische Volk kann überleben. Auf der anderen Seite haben wir Geschichte von der Brandy, die quasi auf die Insel geschwemmt wird und langsam so ein bisschen das reinkommt und so einiges entdeckt. Was entdeckt sie? Also wie kommt sie in die Geschichte hinein? Wo sind da die Schnittpunkte?
Ja, ich denke, per Zufall stoßt sie auf die Höhle. Das heisst, sie hat eine weibliche Intuition, dass gewisse Frauen etwas miteinander zu tun haben. Das ist zum einen die Liz, wir haben sie schon erwähnt, mit ihren Abstürzen, wo aus der Bar muss heim transportiert werden, jeden Abend. Es hat noch ganz eine alte Frau auf dieser Insel und es hat noch die Buchhändlerin von der Insel. Die drei bilden so ein bisschen eine Gemeinschaft wieder.
Noch Belly, die Koks-Belly haben wir auch noch.
Ja, ist noch eine vierte. Also es sind zwei Generationen von Frauen, die so ein bisschen anders miteinander zusammengehören als der Rest der Leute. Und das merkt auch die Brandy. Und sie sieht die Frauen am Strand. Und es ist die Nacht, es ist dunkel. Sie wundert sich, wo die Frauen hingehen. Sie sind über zwei Stunden oder drei Stunden verschwunden und kommen nachher wieder zurück am Strand. Und Brandy möchte wissen, was sie gemacht haben. Sie hat einen Verdacht, da muss irgendetwas sein. Und es ist mehr als Intuition, als wirklich aus Wissen, dass sie auf die Mumie stößt. Sie stößt tatsächlich an den Ort, die Höhle, wo die Mumien sind. Und dann sind natürlich ist Neugier geweckt. Sie weiss, die Frauen müssten dort gewesen sein. Aber was haben sie dort gemacht? Und sie fängt dann an forschen. Sie will Literatur über die Aleuten. Man muss da vielleicht mal sagen, Brandy ist wirklich sehr intelligent. Also sie ist nicht einfach nur aus Dummheit irgendwie auf keinen grünen Zweig gekommen, sondern weil sie einfach auch nicht mag und nicht will. Und je mehr sie fragt nach Literatur über das aleutische Volk, desto mehr weckt sie natürlich das Misstrauen von der Buchhändlerin, wo ihr einerseits die Bücher zwar gibt, aber andererseits merkt, oh, sie kommt uns zu nahe. Also es wird ganz klar signalisiert.
Also, und sie merken das auch, also, was sie sobald sie in dieser Höhle war, mit diesen Mumien, und die berührt hat, hat man das Gefühl, dass sie, die spüren den Faden, oder? Die diese fixieren bei der Beerdigung von einem Trunkenbold, wo, einer Frau, vermöbelt, wo nachher umgebracht wird, oder? Und sie wissen das, und sie merken dort, Brandy, jetzt wird es gefährlich, oder? Jetzt bin ich mit denen im Keg, und,
ja, das ist da etwas reingetrampelt, wo sie eigentlich nicht mehr genau so ein bisschen Geister gerüft, wo sie nicht mehr so genau weiss, wie damit umgehen. Und sie wird ja schlussendlich, sie wird nicht umgebracht von diesen drei Frauen, das muss man sagen, aber sie wird so ein bisschen rausgeschossen.
Aber dort habe ich jetzt auch mal wirklich eine Frage. Also wie das ist für mich zum Beispiel ein dickes Haar gewesen, oder? Das wird da die innere, oder die Entscheidung sich aus dem sich zu verändern und Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Das wird ja auch mit dieser Geschichte verbandelt, oder? Und mit den Frauen, die ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen haben. Und wie das nachher zusammenkommt. Also, sie nimmt ja schlussendlich nachher noch einen Finger mit, oder? Aus der Höhle. Und, aber wie hängt das? Also, für mich ist das irgendwie nicht ganz zusammengekommen. Warum tut sie das bestärken, dass sie ihr Leben verändert?
Ja, also Brandy wird einerseits, bevor man sie von der Insel verweist, wird sie eingeweiht in die ganze Geschichte. Also Brandy kommt die ganze Saga von diesen aleutischen Frauen, die da von Mutter zu Tochter und wieder zu Tochter das Geheimwissen weitergeben, wird sie eingeweiht. Ich denke, es ist ein Stück weit auch ein Wissen, ein Schatzdruckchen, das sie mitnimmt, genauso wie der Finger, wo... Also sie gehört zu diesen paar wenigen, vier, fünf Leuten, die eingeweiht sind in den Ritus auch. Ich denke, es ist eine Art, ein Auserwähltsein. Und vielleicht ist das noch der Kick, den Brandy braucht, hat, also die Frauensolidarität, dass man selbstlos für die Gemeinschaft etwas macht. Ich denke, das ist ein Stück weit eine neue Erkenntnis, die sie mitnimmt, dieses Rucksäckchen, das sie schlussendlich von dieser Insel mitnimmt, wenn sie geht.
Ja, und sie hat ein Stück weit natürlich auch damit können Eigenständigkeit aufbauen. Sie sagte vorher, dass sie immer abhängig ist von Typen. Sie hat ihre Entscheidung immer aufgrund von Entscheidung von Typen gefällt. Und in dieser Geschichte ist sie ja wirklich eine eigenständige Persönlichkeit gewesen, wo man auch natürlich den wahrgenommen hat, am Schluss von den Frauen als eigenständige Persönlichkeit. Also, wo sie dann am Schluss von der Insel gewiesen worden ist, weil sie natürlich auch wieder eine Gefahr fürs System darstellt. Darum ist sie ja dann weggeschickt worden. Ist sie so ein bisschen als eigenständige Person behandelt oder sie hat sich gefühlt als eigenständige Person behandelt und das ist wahrscheinlich das gewesen, wo auch so ein bisschen der Klick dann bei ihr ausgelöst hat und vorher, in ihrem vorherigen Leben ist es ja immer letztendlich um Typen gegangen, wo sie umgegangen ist.
Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, also ich muss jetzt vielleicht auch noch ein paar hasen, das ist vielleicht so ein bisschen die Schwäche am Buch. Es ist ein Selbstfindungsroman, es ist eine Suche nach Erkenntnis, nach das, was man wirklich will, also, wo man ist. Das Schlimme ist ja immer, wenn man die Erkenntnis überkommt, oder was macht man dann damit? Und dort find ich schon auch so ein bisschen, ist mir so ein bisschen zu einfach geworden dann am Schluss. Also, ich fand, es passt so ein bisschen vieles nicht, oder es geht alles ein bisschen schön auf.
Es fühlt sich nicht so genug, die beiden Geschichten haben nicht irgendwie nicht so viel miteinander zu tun. Also, es bleibt ein kleiner Fremdkörper für mich, oder?
Man hätte am Schluss durchaus können, das eine oder das andere Fragezeichen können stehen lassen und nicht alles versuchen aufzulösen und irgendwie, ja.
Also, es hat den ganzen Schluss,
der hat vom Schluss oder vom Schluss von der Insel?
Ja, es wird einfach gegen den Schluss wird immer so ein bisschen.
Und dann gibt es noch diesen Zeitsprung, oder? Dann merkt man, was ist 14 Jahre später.
Ja,
oder?
Den finde ich persönlich überflüssig. Ich hätte gern weggelassen. Also, einfach ein Kapitel früher aufhören. Punkt, fertig. Das Buch wäre super gewesen. Man hätte sogar offen lassen, ob sie wirklich von der Insel geht oder nicht. Ich finde, man hätte sogar das können lassen.
Obwohl, das ist ja eigentlich, das ist die logische Konsequenz. Sie ist ja als, und das ist die Konstruktion von der Geschichte, das ist wahrscheinlich der ganze Hintergrund. Sie kommt als Nobody, als Anhängsel und verlässt so als Persönlichkeit, als gestandene Frau mit eigenen Entscheidungen, mit einer eigenen Meinung, verlässt sie die Insel und sie muss ja die Insel verlassen. Sie hätte sich ja dann müssen an dem ganzen System auch ein Stück weit anpassen. Hat sie als Außenständige natürlich nicht unbedingt können, aber das verhebt für mich jetzt vom Konzept her total, dass sie geht. Und
dass man sie 20 Jahre später sieht, als eine Frau, die Familie hat und ein Lebenskonzept und eigentlich alles weiss und alles gut aber ist und keine Fragen mehr ans Leben hat.
Also das verstand ich mir nicht. Der Reiz geht ein bisschen verloren, oder? Als Zuschauer haben es viel gern, wenn es noch offen ist, oder? Und wir können diskutieren, was passiert jetzt, oder? Unter anderem würde ich sagen, das ändert sich nichts und so. Und es ist einfach vom Wellental bis zum Wellenkamm ist alles möglich, oder? Und das wird näher so auf eine ganz schlichte Art sagt, eben, ich bin immer noch Kellnerin, ich habe einen Mann gefunden, ich habe Liebe, ich habe Freunde. Und es ist, und der hat immer noch schwierig zu leben, aber mir passt eigentlich so. Und es schneidet mich ein bisschen enttäuscht. Ich denke,
was sie schon mitnimmt, ist natürlich auch, also sie entscheidet sich bewusst dafür, den Mord, den sie selber aufgedeckt hat, nicht anzuzeigen. Sie nimmt Wissen über eine Geschichte, über eine Kultur mit, wo sie so nicht kann veröffentlichen kann, wo die Autorin jetzt vielleicht später kann als Buch darüber schreiben. Ich finde, wenn man schon von Haaren redet, finde ich das dickste Haar in Suppe. Die Szene, wo sie den Hund von ihrem Vater verbuddelt und ihre Kinder nachher als Grab ruft. Sie hat zwei, ein Bub und ein Mädchen, wie sich das gehört, schöne amerikanische Familie. Und nachher diesen Kind die Hand nimmt und sagt, so, jetzt dreht ihr eure Hände um, sie sind nicht leer, sondern sie sind voll. Und das, also sie gibt das Ritual weiter, wo die aleutischen Frauen von Tochter zu Tochter gehen. Und ich finde, das ist ganz schade, ja.
Und dann, was mich auch noch gestört hat, es wird einfach die Sauferei hat einen enormen Platz. Also es wird immer genau, man ist immer genau updated, wer zu viel Drinks getrunken hat, oder?
Und also Saufen, Drogen im Allgemeinen?
Ja, aber dauernd irgendwie, also wird immer einfach jeden Tag 100 Drinks aufgezählt. Das hat mich auch so oft. Und dann die Danksagung am Schluss, das hat mich davon gedacht. Mhm. Dass man den Kindern gedankt wird und dem Mann gedankt wird und all diesen lieben Wissenschaftlern
gedankt wird. Ich habe oft gefunden, also...
Die doch nicht suchen, es interessiert ihn doch nicht, wenn man das liest.
Ich habe oft immer so ein Gefühl gehabt, ich könnte mir das Buch auch als einen Film vorstellen. Also als ein Drehbuch. Viele Szenen funktionieren sehr filmisch, habe ich immer so ein Gefühl gehabt. Also, und drum halt auch sehr viel so Symbolik. Sachen, die sich wiederholen und die Geste mit den Händen am Anfang, am Schluss und immer wieder vorkommt. Manchmal too much. Vielleicht auch ein bisschen amerikanisch.
Aber es gibt Sachen, die passen nur in die einen oder nur in die anderen Erzählstrang rein. Also ich finde, was bis jetzt nicht erwähnt worden ist, muss dem Buch gut halten, dass die zwei Erzählstränge, die ja sehr unterschiedlich sind, auch in einer unterschiedlichen Sprache geschrieben sind. Also dass es wirklich ganz klar wird, wenn über Geschichte, über das ganz sensible, fast schon spirituelle Thema von dem Leichenfett und von diesen Ritualen, von diesen Frauen, ist das eine andere Sprache, als wenn es um das Rauchen heute und jetzt, also gut, heute und jetzt, sagen wir vor 20 Jahren, um die Szenen in Analaska geht, in den Elbow Room, wo die rauchen Fischer, wo ein kalter Wind weht, wo man sich besauft, wenn es nicht anders zugeht.
Die Sprache ist wunderbar. Also sie, die Frau kann schreiben. Wirklich sehr bildhafte Sprache. Man kann sich wirklich vorstellen, wo man ist. Also man ist wirklich mit drin. Und man liest das Buch also wirklich einmal
recht. Ja, also die beiden Zeichen sind so stark, oder? Und es wird ein bisschen nervig, es wird ein bisschen viel erklärt noch. Ein bisschen viel am Schluss. Man hat immer ein bisschen viel erklärt, oder? Wie es das genau ist. Und die würde die an sich, für mich wäre stärker, wenn die Länge, die beiden Zählstränge, oder? Wenn sie nicht zusammenlaufen, das ist zu genug.
Wir kommen zu der Schlussrunde, Anne.
Gut, ja. Wo empfehlen wir das Buch? Ich empfehle es eigentlich auch so ein bisschen als Reiseführer. Man wird schmackhaft auf das Alaska gemacht und geht dann hinter den Geografieatlas und schaut, wo das ist. Und geht vielleicht schauen, wie viel ein Flug nach Anchorage kostet. Es macht einem schmackhaft, die Gegend auch zu bereisen und die Leute, die interessiert sind, tue ich das Buch empfehlen.
Ja, also ich würde es allen empfehlen und ich hätte sehr Lust, dass ihr das Buch leset und dass man auch ein paar Drinks, es gibt auch zum Beispiel einen Screwdrive oder Dirty Mother und das Buch nachher zusammen besprechen. Also es gibt viel zu diskutieren, wir könnten noch locker noch bis um 11 Uhr weiter diskutieren. Merci Robert, dass du das Buch uns gebracht hast.
Also ich habe mindestens 3 Freundinnen, die das Buch von mir noch werden überkommen.
Ja, dann danke ich vielmals, dass ihr alle dabei gewesen seid. Es ist der Simon Fehlmann, der Alain Morin und Eva Schlesinger. Mein Name ist Robert Czerny. Wir sehen uns in einem Monat wieder, 4. Freitag, Leseohr.